Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo und willkommen zur Dezemberausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In der heutigen Ausgabe geht es in den nächsten 120 Minuten ums Bierbrauen. Genau gesagt sind wir zu Besuch am Steinacher Kreuz in Nürnberg bei Orca Brau. In der ersten Hälfte der Sendung erwarten euch zahlreiche Informationen rund ums Bier, um die Zutaten und natürlich auch um die Vergrößerung von Orca Brau. In der zweiten Stunde blicken wir dann ein wenig in die Zukunft und es gibt eine kleine Brauereiführung. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören und einen angenehmen Hörgenuss. Am Mikrofon und Technik Chris. Wenn ich unterwegs bin, probiere ich gerne mal besondere Biere. Möglichst regional, aber auch gerne mal überregional. Vor gut 2 Jahren bin ich in der Nürnberger Kneipe auf ein für mich neues Bier gestoßen. Ein Anders IPA. Sehr fruchtig und angenehm hopfige Bitternoten. Orca Brau hieß die Brauerei. Und ich habe mich dann auf die Suche nach der Brauerei gemacht und wurde schnell fündig, denn sie befindet sich am Steinacher Kreuz, direkt an der Grenze zu Fürth. Irgendwann habe ich mich dann mit dem Rad auf den Weg in die Brauerei gemacht. Ans Steinacher Kreuz. Da konnte man dann in der Brauerei sitzen, ein Bierchen trinken oder auch mehrere und natürlich Bier kaufen, aber vor allem Spiele spielen, in geselliger Runde unterwegs sein. Das war natürlich noch in Vor-Corona-Zeiten. Mittlerweile hat sich Orca Brau erweitert. Es gibt höhere Braukapazität und viele Ideen für neue Biere. Am 5. Dezember öffnet die neue Brauerei ganz offiziell, wie in Corona-Zeiten üblich, mit einer virtuellen Tour. Ende November war ich nochmal da bei Orca Brau und habe mich informiert über Biere und anderes mehr. Ich bin gerade am Steinacher Kreuz. Wir sind noch in Nürnberg, direkt an der Grenze zu Fürth und auf der anderen Seite geht es schon Richtung Erlangen. Und ich stehe hier bei Orca Brau und spreche mit...
Mit Felix, hallo.
Gründer und Inhaber von Orca Brau. Und Orca Brau ist eine Craft-Bier-Brauerei. Vielleicht erstmal ganz kurz diesen Begriff Craft-Bier, Craft, handwerklich. Nennst du dich überhaupt noch Craft-Bier-Brauerei oder sagst du einfach, ich bin eine Brauerei?
Also ich sage eher, ich bin eine Brauerei. Craft-Bier ist für mich so eine Bezeichnung, um sich so ein bisschen abzugrenzen von diesem anderen Bier, was es sonst so gibt bei uns. Aber das will ich gar nicht. Ich finde das nämlich auch ganz gut. Ich will mich gar nicht abgrenzen. Wir brauen hier Bier in eben verschiedensten Sorten, mit verschiedensten Zutaten. Hauptsächlich schon auch Wasser, Hopfen, Malz und Hefe. Das sind so die 4 Grundbestandteile. Wir legen einfach verdammt viel Wert auf gute Rohstoffe, auf gute Qualität. Am besten irgendwie, du weißt, wo alles herkommt. Also das ist eigentlich so unser Thema. Aber leben uns so ein bisschen aus. Also sind eher so Kreativbrauerei. Das finde ich ist eigentlich ein schönerer Begriff.
Ja, klingt auch besser, Kreativbrauerei. Ich hatte das schon vor ein paar Jahren so in den Gesprächen. Da gibt es zum einen die traditionellen großen Brauereien, die sagen, ja, Reinheitsgebot können wir auf keinen Fall aufgeben. Ist unser Exportschlager einfach Bier nach dem Reinheitsgebot und deswegen auf keinen Fall aufgeben. Von den Kreativbrauern kommt dann Natürlichkeitsgebot, wäre eigentlich unser Ding. Vielleicht kannst du die 2 Unterschiede mal ganz kurz darlegen.
Ja, Natürlichkeitsgebot ist natürlich, wie der Name schon sagt, es geht um natürliche Rohstoffe. Wir wollen, also es gibt einen Verband, der hat sich gegründet vor 2 Jahren in Deutschland, das ist der Deutsche Kreativbrauerverband. Und der hat sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dieses Natürlichkeitsgebot. Eigentlich auch als Ziel, das Reinheitsgebot, so wie es aktuell ist, zu modernisieren. Also das Reinheitsgebot ist eigentlich, der Begriff existiert nicht wirklich, sondern im Marketing, sagen wir mal so, gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516. Ich meine, wenn man danach wirklich Bier brauen würde, das wäre alles, glaube ich, ungenießbar und es würde auch keine Hefe geben. Ne? Da gab es tatsächlich noch nicht mal Hefe und so weiter. Naja, aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit dem Reinheitsgebot hier in Deutschland eigentlich ein niedergeschriebenes Gesetz haben, wo es schon darum geht, Lebensmittelgesetz auch, also ist das Biersteuergesetz, aber es geht darum, da ist definiert, was ist Bier und was ist nicht Bier. Und Bier darf eben nur in Anführungszeichen Hopfen, Wasser, Malz, Hefe. Dann geht es auch darum, dass zum Beispiel ein Kellerbier oder ein Lagerbier, das darf nur mit Gerstenmalz gebraut werden. Also wer auf die Idee kommen würde, da mal weiter Weizen zu verwenden oder Hafer oder auch so ein Urgetreide, Emmer oder Dinkel, das wäre illegal tatsächlich, also es ist nicht erlaubt. Gerade vor allen Dingen hier bei uns im wunderschönen Bayern sind die Regeln dann noch ein bisschen härter. In anderen Bundesländern kann man so Ausnahmegenehmigungen stellen. Das ist dann ein recht bürokratischer Schritt, kostet auch Geld. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, es gibt ja diesen altdeutschen Bierstil, die Gose aus Goslar, mit gebraut mit Salz und Koriandersamen oder auch mit anderen Kräutern, wurde früher ganz normal hergestellt und auch getrunken, ohne dass sich wer darüber beschwert hat. Wenn ich sowas machen würde in Bayern wollen, keine Chance. Wenn ich jetzt in, sagen wir mal, Niedersachsen bin oder Hessen, könnte ich halt über das Ordnungsamt, quasi Lebensmittelamt, eine Ausnahmegenehmigung stellen, die mir dann eventuell erlaubt wird oder auch nicht. Ich muss das auch begründen und so weiter und so fort. Also das sind alles so bürokratische Schritte. Und dann hat man natürlich im Reinheitsgebot diese ganzen Zusatzstoffe, die das Bier haltbar machen, die das Bier stabiler machen, die Farbe prägnanter, den Schaum schöner. Und die werden beim Brauen mit verwendet, das sind chemische Produkte teilweise, und halt am Ende wieder rausgefiltert. Das ist so hauptsächlich, wie die Industrie arbeitet. Wir haben ja ganz viele tolle Handwerksbrauereien, gerade hier in Franken, und die machen auch alle ein gutes Bier nach dem Reinheitsgebot. Und per se ist es nicht schlecht, wenn man sich halt wirklich dran halten würde und wenn man es halt so ein bisschen modernisieren könnte. Und da kommt halt das Natürlichkeitsgebot dazu, wo es halt dann darum geht, zum Beispiel einfach, ja, warum nicht gute Himbeeren zum Beispiel zu verwenden, die bio sind, wo ich weiß, wo die herkommen, und die kann ich im Bier mit verwenden und dann gibt es einfach nochmal eine schöne Farbe und einen schönen Himbeergeschmack. Und ja, und warum sollte ich das denn nicht dürfen halt, ne? Und das ist gerade so eine Bewegung, und wie man merkt, man kann viel drüber reden und erzählen. Wir sind da so ein bisschen einfach, wir machen einfach, wir probieren das so ein bisschen zu umgehen, wir nennen dann die Sachen teilweise alkoholhaltiges Malzgetränk, also wenn wir was mit Himbeeren machen, und sind auch mit der Behörde hier in Nürnberg, schöne Grüße, eigentlich in einem sehr guten Kontakt, und die finden das eigentlich auch ganz gut, nur ja, gibt es natürlich Regeln, die man halt zu befolgen hat. Mal schauen.
Was hat eigentlich dich bewogen, mit dem Brauen anzufangen und dann zu sagen, okay, ich braue nicht nur für mich, sondern ich will auch für andere Leute brauen und ein Bier machen und hier dann mittlerweile das Ganze auch zu vergrößern?
Das ist eine gute Frage. Manchmal wünsche ich mir schon wieder, dass es Hobby auch ist. Also wenn man so die Leidenschaft zum Beruf macht, dann muss man ganz schnell aufpassen, dass es auch weiter positive Leidenschaft bleibt. Nein, grundsätzlich ist es irgendwie, ja, ich bin mit Bier groß geworden. Ich habe Bier immer schon gern getrunken und habe dann so vor 15 Jahren mich eigentlich mehr dafür interessiert, auch was steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesem Getränk an sich im Glas, also wie wird es hergestellt, wer ist es eigentlich, der das herstellt, was kann man mit Bier sonst noch so machen. Ich habe dann im Internet auch so einen Blog gehabt, habe viel über Bier geschrieben, habe viele Leute kennengelernt, habe dann zu Hause gebraut, habe aber was anderes studiert. Also ich habe soziale Arbeit studiert und im wunderschönen Coburg in Oberfranken auch, und habe dann aber irgendwie ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich so dieser Beruf oder dieses Brauen an sich irgendwie das ist, was ich gerne machen will. Auch dieses Handwerkliche so ein bisschen eher. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen und auf einmal haben wir eine eigene Brauerei, auch als Quereinsteiger gegründet. Also ich habe es nicht gelernt oder studiert, sondern eigentlich selber beigebracht und ja, doch ein paar Berufsstationen auch schon gehabt im Ausland, in Kanada und in Berlin. Und ja, jetzt stehen wir hier, seit 3 Jahren schon.
Wenn man dann brauen will, dann muss man den Braumeister machen und muss an die Uni gehen oder an die entsprechende Schule. Muss man das? Du sagst jetzt Quereinsteiger.
Ja, man muss es nicht. Man sollte es vielleicht machen, es ist gar nicht so verkehrt. Jedenfalls eine Art Berufserfahrung auch in dem Bereich. Entweder so pure Leidenschaft und man wälzt selber die Bücher Tag und Nacht und fuchst sich da rein. Oder man macht wirklich eben die Ausbildung und auch man kann den Braumeister machen, studieren. Aber man muss es nicht zwangshaft machen, um jetzt eine eigene Brauerei zu gründen. Ähnlich auch wie ein Restaurant, Wirtshaus. Also ich muss nicht zwangshaft gelernter Koch sein oder Küchenmeister, um jetzt mein Restaurant zu haben, sondern kann theoretisch jeder. Also geht raus und macht eine Brauerei auf. Nürnberg braucht mehr Brauereien.
Wie viele Brauereien gibt es eigentlich in Nürnberg mittlerweile? Also am Anfang gab es nur noch eine große, der ganz viele Untermarken gehören. Und das hat sich aber doch sehr deutlich verändert in den letzten so 10 Jahren ungefähr.
Ja, schon. Also in Nürnberg, finde ich immer so, ist eigentlich, wenn man sich ganz Franken anschaut, ziemlich traurig, was die Vielfalt angeht an Brauereien. Also wir haben ja doch recht hohe Einwohnerzahl, aber Wenn ich mir dann manch andere Gemeinden oder auch Dörfer angucke, wo da irgendwie 500 Einwohner und 5 Brauereien halt, ne? Naja, in Nürnberg, also ich weiß es gar nicht ganz genau tatsächlich, wie viele Braustätten es halt gibt. Ne? Es gibt ja auch ein paar Marken eben, auch jetzt von kleineren, die gegründet haben. Ich meine, wir haben mit der Schanze, Schanzenbräu natürlich eine wunderbare Brauerei, jetzt seit auch schon über 10 Jahren, glaube ich, knapp. Der Stefan hat sich da was Tolles aufgebaut und jetzt auch seit 3 Jahren wirklich vergrößert und das ist schon sensationell. Und dann haben wir einen Altstadthof, die halt eher als Gasthausbrauerei arbeiten. Meine Wenigkeit Orkabrau, dann gibt es jetzt Streubräu auch noch im Süden von Nürnberg sitzt die, glaube ich, wo. Und noch so 2, 3 andere kleinere. Aber so insgesamt ist es halt schon immer noch recht klein und recht wenig. Ich sag eigentlich immer so, wir sind eigentlich fast so die einzige richtige Brauerei neben Schanze. Weil es halt so, wir machen es hauptberuflich. Wir haben eine eigene Halle, wir haben eine eigene Braustätte. Wir füllen ab, wir vermarkten, verkaufen unser Bier jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde. Und viele machen es halt so ein bisschen nebenbei, was auch schön ist. Es ist eine tolle Geschichte. Aber so braustättentechnisch ist in Nürnberg schon noch ausbaufähig auf jeden Fall. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass da einiges noch nachkommt in den nächsten 15 Jahren.
NBG, Pils und Co. oder Raven?
Genau, also die gibt es natürlich auch. Die Marken New Beer Generation, Ravencraft, Veto, Eppeline. Die haben eben alle keine eigene Brauerei. Deswegen fällt es halt einfach für mich jetzt nicht direkt unter, das ist auch eine Brauerei. Es ist aber trotzdem ein guter Weg auch. Also ich finde das gar nicht doof, sondern es ist eigentlich clever, sich dadurch vielleicht auch erstmal mit weniger Investitionen, weil du kannst, mietest dich quasi wo ein und brauchst da dein Bier oder lass es brauen, halt einmal im Markt rauszukommen und auch zu schauen, wie das überhaupt funktioniert. Und dann vielleicht in den nächsten Schritten halt zu sagen, okay, ich bin jetzt recht bekannt mit meinem Bier, die Leute finden es gut, die Nachfrage steigt, also jetzt kann ich vielleicht dann doch mal zur Bank gehen oder bei meiner Familie nachfragen, ob die noch mal ein bisschen Kohle übrig haben und ich mache meine eigene Brauerei auf. Ja, das ist immer so eine Sache, wenn man da guckt, auch in ganz Deutschland gibt es da sehr viele eben von diesen jungen, kleineren Kreativmarken, Craft-Beer-Marken eher. Und halt tatsächlich aber eher relativ weniger Brauerei-Neugründungen halt. Aber wie gesagt, per se ist es nicht verkehrt und es ist auch gut für die Vielfalt. Also das schon. Und Leute werden darauf aufmerksam auf gutes Bier. Schon gut.
Wie kommt man auf Orkabrau mitten in Franken?
Ja, kein typisches fränkisches Tier, das stimmt. Wir waren nach dem Studium, also meine Frau und ich, wir haben zusammen die Brauerei aufgebaut oder sind immer noch dabei. Waren wir ein Jahr in Kanada, in Vancouver an der Westküste. Und diese Zeit dort hat uns sehr emotional berührt auch. Und dort hatte ich meine ersten Erfahrungen eigentlich über eine längere Zeit auch in der Brauerei. Knapp ein Dreivierteljahr dort in der Brauerei gearbeitet. Und die Bierkultur ist dort auch eine ganz andere. Also es ist viel vielfältiger, auch vom Publikum her, von den Leuten her. Und meine Frau, gebürtige Nürnbergerin, war eigentlich Bier nie so zugeneigt, weil es halt auch immer recht unsexy war und auch geschmacklich nicht so ihr Ding. Wir kannten uns schon ein paar Jahre vorher, bevor wir nach Kanada sind und ich habe immer mal wieder auch Bier hingestellt und so weiter, probier das mal, aber irgendwie hat sie nie so richtig so, nie gekickt. Aber in Vancouver waren wir dann in Kanada, da eben schon, da wurde sie auch irgendwie so ein bisschen angefixt, auch du gehst dort in eine Bar oder in eine Kneipe und du hast immer eine Auswahl von 20, 30 Bieren, teilweise vom Fass auch und verschiedene Gläser und verschiedene Geschmäcker und da ist jung und alt, da ist Frau und Mann, also es ist eigentlich eine schöne Diversität und es wird trotzdem auch gut getrunken. Es ist nicht so, dass da alles so Probierschlückchen, sondern da wird auch mal richtig einer gebechert, was ja auch schön ist, was ja auch Spaß macht. Ja, uns hat die Zeit dort eigentlich so mitgenommen und die Orcas selber, die Killerwale sind da, leben dort vor der Haustür auch. Wir waren dann auch mal auf dem Wasser, in Anführungszeichen, und mit so einer Walschutzorganisation unterwegs 2 Tage und konnten die da beobachten und haben viel darüber gelernt. Das sind tolle Tiere, die uns sehr viel bedeuten. Und damals war für uns schon klar, ja, irgendwann machen wir eine Brauerei auf, ne? Vielleicht so. Aber wenn, dann war klar, wird die Orca irgendwie heißen. Und dann wird es am Ende Orca Brau. Und ja, das ist so eine Frage, die immer wieder kommt und bedeutet für uns vor allen Dingen halt was. Ja.
Drink Beer, Save Orcas. Da habe ich beim ersten Mal auch gedacht, so ihr spendet an Orcas. Macht ihr das auch noch, aber dann eher so privat, wenn, oder?
Also wir haben jetzt in der Familie, wir haben 2 Kinder, wir haben jetzt schon 3 Orcas adoptiert. Genau, also halt, ne, so wir, ja, wollten das tatsächlich auch schon immer mal machen. Das ist ja quasi ein eigenes Bier brauen, was dann mit einer Organisation zusammenläuft, die dort vor Ort auch ist. Aber durch diesen ganzen alltäglichen Rummel haben wir das irgendwie noch nicht so ganz hinbekommen. Aber das ist schon Thema bei uns. Und und wir wollen es auch jetzt nächstes, übernächstes Jahr mal machen. Genau, wir haben diesen Slogan auf Taschen und auf Aufklebern, Drink Beer, Save Orcas oder Save Orcas, Drink Beer. Ja, das ist natürlich so ein bisschen diese Kombination auch hin, aktuell auch Corona-Zeit, umso mehr Leute unser Bier trinken, ne, umso mehr rettet man ja auch uns als Orca-Brau. Wenn jetzt keiner unser Bier trinkt, würden wir nichts verkaufen, haben kein Einkommen, dann können wir zumachen so ungefähr. Ja, aber im Endeffekt ist es schon natürlich auch auf die Wale und auf die Orcas bezogen. Ja.
Ich war, glaube ich, vor 2 Jahren das erste Mal hier drin ungefähr. Da war es schon so, dass dann einfach ein Tag die Woche offen war, man konnte hier reinkommen, Bier trinken. Hier waren ein paar Bänke, Tische, Sofas so ungefähr. Und man konnte das aktuelle Bier frisch gezapft trinken und natürlich, was du aus den Flaschen hattest. Es sah aber alles ein bisschen anders aus. Ein bisschen kleiner, war nicht so voll. Also wenn ich mich hier jetzt mal so umschaue mittlerweile, gibt es hier also ganz große Möglichkeiten, Bier zu speichern, Bier reifen zu lassen und zu brauen. Also es hat sich alles vergrößert.
Wir haben angefangen vor 3,5 Jahren knapp mit einem, also es ist eine selbst zusammengebaute Brauanlage gewesen von der kleinen Brauerei aus Berlin, vom Heidenpeters in der Markthalle 9, wo ich gearbeitet habe auch, und der hat sich da vergrößert. Dann konnte ich das alte Ding quasi einfach mitnehmen. Und da waren alte Milchtanks auch dabei, unser Rührwerk für die Maische war so ein Handbetonrührer, alles Schläuche, alles manuell mit den Händen gemessen, also so mit dem Finger quasi Temperatur. Ne? Nein, aber wir haben da knapp immer 400 Liter Bier ungefähr rausgebracht, 400, 500 Liter. Mit einem Brauvorgang war dann auch so knapp 10 Stunden, sehr viel körperliche, anstrengende Arbeit. Jeder, der schon mal Bier gebraut hat, vielleicht auch zu Hause, auch, da machst du so meistens 20 Liter. Aber selbst das dauert immer ja auch seine Zeit. Und ja, ist schon auch, ne, so ein 20 Liter Eimer dann mal mit deiner Würze zu heben, wiegt auch schon ein bisschen was. Also das war so die Anfänge. Und für uns war immer so der Plan, in Anführungszeichen, oder die Idealvorstellung, wir fangen damit an, haben da dafür auch relativ wenig Geld investiert, weil wir auch gar nicht mehr hatten. Und wachsen dann so rein. Und im besten Fall produzieren wir, können wir so viel brauen, dass, oder das Bier ist auch so gut, dass die Nachfrage viel höher ist, wie das, was wir halt machen. Ja, dann wird uns schon noch irgendwer, eine Bank oder so, halt ein bisschen Geld geben, dass wir dann halt weiter wachsen können. Auch natürlich, wir haben jetzt auch einen Mitarbeiter seit einem Jahr angestellt. Ansonsten haben wir alles alleine gemacht davor, die ersten 2 Jahre, was halt auch einfach irgendwann am Limit war. Und ja, jetzt sind wir hier ungefähr, haben wir die 4-fache Menge, die wir jetzt produzieren können, übers Jahr verteilt. Also das ist erstmal so der Plan. Wir hatten so knapp im letzten Jahr knapp 300 Hektoliter. Ein Hektoliter sind wir 100 Liter, waren dabei schon komplett am Limit und hatten eigentlich auch die Biere, die wir abgefüllt haben, immer sofort verkauft. Und war nie irgendwie mal ein bisschen was auf Vorrat da und hat mehr Anfragen gegeben, aber man konnte dann eigentlich die gar nicht bedienen halt. Aber eine Bank zum Beispiel wollte uns jetzt nicht so direkt irgendwie gleich weiter unterstützen. Und da war schon so ein bisschen die Frage, wohin geht die Reise und wie können wir es weitermachen. Und dann hat man Glück, dass einer, der in Nürnberg unser Bier mal wo getrunken hat, das ganz gut fand, der kam dann mal zu uns her so und hat mal nebenbei gefragt, ob wir nicht irgendwie ein bisschen Unterstützung brauchen. Und dann haben wir nebenbei gesagt, ja, schon. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen und konnten das jetzt in den letzten, ja, 7 Monaten knapp, ja, schon länger her, schon fast jetzt ein Jahr, planen und auch realisieren. Haben jetzt eine neue Brauanlage hier, 10 Hektoliter, um einiges moderner, auch ein paar Automatisierungsschritte, sodass wir uns halt einfach ein bisschen Zeit beim eigentlichen Brauvorgang sparen, den wir dann in andere Tätigkeiten umsetzen. Haben viel mehr Lagerfläche, also Lagerkapazitäten für die Biere, ja auch 3-fache von der Größe teilweise von den Tanks, einen neuen Abfüller. Und der Rest in der Halle ist noch ein bisschen chaotisch. Da muss jetzt noch ein bisschen Ordnung rein. Aber jetzt könnte es losgehen eigentlich.
10 für Z. Radio Z braucht wie jedes Jahr eure Unterstützung. Aber dieses Mal ist es wegen Corona ein besonderes 10 für Z. Wir verwenden die 10 für neue CD-Player, Plopschutze für alle Sendenden, Desinfektionsmittel, aber vor allem für den Umbau des kleinen Studios 3 zur teilisolierten Sprecherkabine für das Sendestudio. Damit wir auch in Zeiten mit Corona ein Senden zu zweit oder zu dritt sicherstellen können. Und um unsere ModeratorInnen größtmöglich zu schützen. Deswegen 10 für Z. Spenden gerne auf das Konto mit der IBAN DE 97760501010005494999. In der Wiederholung DE 97760501010005494999. Oder ihr guckt unter radio-z.net. Z sagt Danke für 10 für Z.
10 für Z.
Lost and Found in der Dezemberausgabe 2020, unterwegs bei Orca Brau am Steinacher Kreuz in Nürnberg und im Gespräch mit Felix. Es war natürlich genau die Corona-Zeit, in die der Umbau gefallen ist. Als es dann mit dem Lockdown losging, war irgendwann kurz die Überlegung da zu sagen, wir verschieben alles nochmal?
Nee, das war auch gar nicht mehr möglich und wäre auch tatsächlich eigentlich für uns, auch wenn es möglich gewesen wäre, nicht in Frage gekommen, weil wir natürlich unsere Brauerei als ja, langfristiges Projekt sehen. Wir sind jetzt, meine Frau und ich, beide Mitte 30 und ja, wollen es gerne natürlich so lange machen, wie es geht und haben auch keinen großen Druck. Und wir haben aber in dem Sinne, gingen unsere Umbauarbeiten so Ende März, Anfang April los. In Form von, dass ein neuer Boden gemacht wurde und ja, man wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch gar nicht so genau, was kommt da eigentlich auf uns zu und wie entwickelt sich das. Jetzt haben wir November und wir gehen quasi gefühlt wieder Richtung März, April, Lockdown-Zeit, sind da jetzt ja schon fast alte Hasen drin, wissen, was wir machen können und wie wir uns besser aufstellen. Aber nein, Bier getrunken wird zum Glück immer. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier von heute auf morgen halt ähnlich, sagen wir mal jetzt Kosmetiker oder Tätowierstudio, die können jetzt einfach nichts mehr machen. Bei uns ist halt schon so, natürlich wir haben ein Produkt und können das nach Hause liefern. Es gibt Läden, die weiter offen sind. Leute kommen und holen es ab hier und kaufen online ein oder genau fahren an der Brauerei vorbei. Und da merkt man schon auch eine gute Unterstützung. Und alles andere ist so ein bisschen auf Bremse schon, auch bei uns. Ja, wir gucken einfach, wie sich alles entwickelt und lassen uns das so ein bisschen auf uns zukommen. Aber wir hoffen, dass wir nächstes oder übernächstes Jahr alle wieder ordentlich eintrinken können gemeinsam.
Was sich ja auf jeden Fall verändert hat, ist das Setup hier in der Halle. Also das mit den Bänken und Co., das wird nicht mehr so funktionieren, dass man quasi neben der Brauanlage sitzen kann, sozusagen hören kann, wie das Bier reift, wenn es so ein bisschen blubbert und ähnliches. Weil hier ist einfach gar kein Platz mehr.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Aber müssen wir gucken. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch 3-4 Bänke reingequetscht. Das werden wir mal sehen. Wir haben zum Glück einen relativ großen Innenhof. Und auch hinter der Halle ist noch so ein Grünstreifen. Und ja, wir sind eigentlich jetzt dabei, das so zu planen, dass wir auch ab Frühjahr, sobald es wieder ein bisschen wärmer wird und auch Infektionsgeschehen es zulässt, wir hier auch einen Ausschank installieren, wo wir dann temporär über den Sommer an den Wochenenden auch ganz offiziell Bier ausschenken können und vielleicht auch mal was grillen oder andere Sachen anbieten und dann so Freitag, Samstag hier vor Ort Bierchen trinken und auch mal in die Brauerei reinschauen. Also das ist uns schon auch wichtig. Das war damals sehr, sehr schön immer, dass man halt, wie du sagtest, hier sitzen konnte und neben den Tanks Bier trinken konnte. Das hat uns auch sehr viel Freude bereitet. Das kann jetzt nur noch ich eigentlich, ja. Oder für geschlossene veranstaltungstechnisch so 10 Personen. Aber wir sind natürlich schon eine offene Brauerei. Also bei uns kann man kommen, bei uns kann man reinschauen. Wir haben jetzt aktuell keine Führungen, die wir anbieten, aber das wird alles auch wieder kommen. Verkostungen von unseren Bieren und hier vor Ort eben schon auch irgendwie nicht nur eine reine Produktionshalle, wo das Bier hier abgefüllt wird und zack, zack, sondern auch einfach das Ganze mit ein bisschen mehr Leben füllen. Und da gehört schon dazu, dass man hier auch mal ein Bier trinken kann.
Wir hatten vorher das Natürlichkeitsgebot, was die Zutaten angeht. Wie sieht es denn mit euren Zutaten aus? Ich meine, hier in Franken gibt es eine große Malzfabrik, die beliefert von der Whisky-Industrie bis zur Bierindustrie weltweit alle. Wie wählt ihr denn eure Zutaten aus? Wie entscheidest du, was ins Bier reinkommt und woraus es gemacht wird?
Also wir holen unser Malz da nicht her, was jetzt einfach gar nicht irgendwie auch wertend ist oder sowas, sondern, ach ja, wir probieren eigentlich da, wo es geht. Also grundsätzlich, Natürlichkeitsgebot, wir brauen mit allen möglichen Sachen. Auch saisonal, so ein bisschen was wächst gerade oder was ist gerade in Form jetzt von Früchten zum Beispiel. Also wir haben was mit Birnen schon mal gemacht, was zur Birnenzeit, wo die Birnen geerntet worden sind oder Pfirsiche zur Pfirsichzeit. Wir probieren, so gut wie es geht, eigentlich direkt mit den Herstellern auch zusammenzuarbeiten im kleinen Rahmen. Wir holen jetzt unser Malz zum Beispiel einmal aus Zirndorf und einmal auch aus der Rhön. In der Rhön ist eine Melzerei, die baut eben die fränkische Landgerste an. Das ist ein historisches Braumalz, was wir für unser Landbier verwenden, was einfach dem Bier nochmal einen Charakter gibt und was, wo man auch wirklich sagen könnte, die DNA von diesem Getreide ist hier aus Franken. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur 2, 3 Brauereien, die das nutzen. Wir gehören damit dazu. Das ist auch ein Projekt gewesen, was die Melzerei aus der Saatgutkammer tatsächlich raus wieder dieses Getreide angebaut hat, was wir total toll finden. Ja, haben da einen direkten Bezug. Wir holen auch unseren Hopfen aus Gräfenberg, also jedenfalls die Hopfensorten, die da angebaut werden, direkt von einem Hopfenbauern. Wir haben zum Beispiel auch beim Malz alles jetzt auf Bio umgestellt, bewerben das aber nicht. Also uns ist es halt da einfach wichtig, besten Rohstoffe zu haben. Und beim Malz, denke ich, ist es schon nochmal ein entscheidender Faktor, ob du jetzt da Bio hast oder nicht. Und das machen wir alles jetzt in Bio. Und genau, uns ist eigentlich wichtig, dass wir mit den Herstellern oder auch Lieferanten immer eng zusammenarbeiten können. Und lieber haben wir ein bisschen kleinere Firma, mit denen wir irgendwie zusammen sind. Und dafür zahlen wir ein bisschen mehr. Dafür fühlen wir uns aber wohl und haben direkten Draht. Wenn auch mal was ist, kann man mal schnell anrufen, kann man mal schnell. Ich habe heute Hopfen bestellt, da in der Nähe vom Brombachsee Rotsee seinen Hopfenvertrieb hat. Schnell per WhatsApp heute früh, zack, zack, ja, schickt er los, weil wir es halt schnell brauchen. Machst du per Express? Ja, geht klar, alles gut, ist morgen da. Super, also das ist halt toll, ne? Und bei den großen Firmen haben wir natürlich auch hier und da mal ein paar Sachen, aber da weißt du dann auch schon, das kann mal länger dauern oder da erreichst du vielleicht keinen mehr, weil du kein Telefon.
Vielleicht nochmal zu den Zutaten, konkret dazu, was kommt denn ins Bier rein? Also wie entscheidest du, jetzt probiere ich was, das finde ich ja auch interessant. Gib gerade ein Bier mit Quitte. Du hast schon gesagt, da Himbeeren, Birnen und Co. Wie kommt man auf so eine Idee? Wie probiert man das aus und sagt, okay, war nix oder ist gut?
Also grundsätzlich, wir probieren es gar nicht groß im Vorfeld aus tatsächlich. Wir denken uns das aus. Und haben dann so, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man so, also wir haben, glaube ich, so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was passt und was nicht, auch so in der Kombination. Wir hatten mal eine Sache vor 2 Jahren, was glaube ich, oder es war letztes Jahr sogar im Winter, das war ein Bier mit schwarzer Johannisbeer, mit Estragon und brauner Senfsaat, was erstmal wirklich sehr seltsam klingt. Und wenn ich so sage, für mich auch immer noch. Aber es hat wunderbar miteinander harmoniert. Also es war von den Mengen auch gut eingesetzt und das war aber schon so ein einfach, wir probieren es mal und gucken, was passiert und gehen eher mal auch ein bisschen weniger von der Menge her und schauen dann am Ende kann man, also diese Zutaten zum Beispiel kommen dann halt ins Bier im Lagertank, also wenn das Bier nach der Gärung eigentlich in der Reife ist, dann wird es damit einfach veredelt. Und dann gehen wir lieber ein bisschen weniger, gerade sowas wie Estragon kann dann schon auch sehr dominant mal werden oder auch Lavendel, deswegen lieber ein bisschen weniger und dann probiert man es mal nach einer Woche oder nach 1,5 und dann kann man auch mal nachlegen, so wie beim Salzen oder irgendwie sowas. Ne? Viel kommt tatsächlich von der Küche, also Kochen, auch Kombinationen von Aromen oder von Zutaten, wie gerade gesagt, ist natürlich sehr französisch inspiriert, Johannisbeer, Estragon und braune Senf oder Senfsaat. Oder auch, wir hatten mal was mit Fenchelsamen und Orangenschale, das ist dann so ein bisschen eher italienisch, da ist dann auch wirklich so ein Bier drin, das passt dann mal gut auch zum Essen dazu. Also das sind alles so Ideen, diese Biere dann mit diesen Zutaten, die eigentlich gut als Speisebegleiter auch funktionieren, also ganz, ja, auch ganz klassisch eigentlich mal zu einem Bratwurst oder, aber auch schon ein bisschen auch fancy, wenn man es möchte halt, ne? Und dann hat man da halt eigentlich tolle Aromen, die miteinander funktionieren. Sicherlich auch ein Genuss dann. Es geht dann nicht darum, dass man davon dann mal 5 halbe trinkt oder so, sondern es probiert und halt auch gut findet. Manchmal auch nicht. Ist auch völlig okay. Das trifft nicht jeden Geschmack vielleicht. Aber wir sind da total offen. Also wir machen da eigentlich vieles, probieren vieles aus, denken uns neue Kombinationen aus und die kommen einfach, das kommt einfach so. Man liest mal was, ich habe mal einen Beitrag gelesen über so ein Gewürz aus, ich glaube, es ist arabische Küche auch eher, Sumak nennt sich das, was so eine leichte Säure auch mit hat und es sind so Beeren, die dann irgendwie gerieben sind oder getrocknet und das wird ganz oft in der arabischen Küche mit eingesetzt und da dachte ich mir, das wäre doch mal geil in einem Bier, ne? Das kann man doch mal ausprobieren. Und dann haben wir was mit Hibiskus und Sumak gemacht. Und das war super. Und das habe ich glaube, im Deutsche Bahn Magazin stand das drin. Also auch mal ganz gut, da lese ich immer rein, wenn ich mal Bahn fahre.
Was es noch gibt, ist bei euch tatsächlich in Anführungszeichen, ihr habt so Ich glaube, im Moment sind es 2 Standardbiere, oder? Sind es mittlerweile schon 3?
Also wir sind da gerade ein bisschen am Überlegen noch und Planen. Im Moment haben wir tatsächlich 2 Stück. Genau, wir haben dieses fränkische Landbier mit der Landgerste, mit dem alten Getreide. Und wir haben das Wanderlust Pale Ale, was einfach durch den Hopfen sehr fruchtig ist und ein bisschen herber. Genau, und sind jetzt dabei, gerade noch ein Kellerbier eigentlich mit in diese Reihe aufzunehmen, was allerdings mit immer wieder auch mit anderen Hopfen versehen wird, gebraut wird. Genau, das soll dann immer so ein bisschen im Jahreszeitenwechsel angepasst sein und 4-mal im Jahr eigentlich rauskommen, aber halt immer mit einer anderen Hopfensorte hier aus der Ecke auch. Genau, das sind eigentlich unsere Standardbiere, genau, die wir immer haben. Und darauf aufbauen haben wir eigentlich aber immer wieder andere Sachen. Wir haben das Anders IPA noch, das eben ein bisschen kräftiger ist und sehr fruchtig gehopft auch. Da ist allerdings so, wie der Name schon sagt, auch immer anders. Also wechselt auch immer komplett durch, ist aber eigentlich immer verfügbar. Aber halt auch tatsächlich einmal alle 4-5 Wochen ein neues Bier sozusagen. Genau. Und neben denen haben wir eigentlich im Monat auch immer wieder 2-3 neue Sorten. Jetzt im Moment sind wir halt auch mit der neuen Brauanlage so, dass wir uns da erstmal einspielen und erstmal irgendwie eine Struktur auch schaffen, was machen wir als nächstes. Die Tanks jetzt sind alle voll, also wir haben jetzt noch so ein Winter-Spiced Ale mit Wintergewürzen, so ein Baltic Porter, also auch ein bisschen dunkler mit mehr Alkohol, ein neues Kellerbier und alles Mögliche. Also so, und da freut man sich dann immer drauf, wenn da die Biere wieder abgefüllt werden. Und dann kommt wieder was Neues rein.
Und wenn man so ein bisschen in den Hintergrund schaut, dann sieht man da auch ein paar Holzfässer. Das eine sieht so nach Weinfässern aus oder ja, ist da auch ein Whiskyfass dabei? Was sind das für Fässer?
Da sind auch Whiskyfässer tatsächlich dabei. Im Moment hauptsächlich vorbelegte Rotweinfässer, wo wir eigentlich nochmal Bier drin ausbauen. Also in den Whiskyfässern zum Beispiel oder auch wir planen Rumfässer uns jetzt noch zu besorgen. Da passen vor allen Dingen so richtig schwere so Imperial Stouts rein, die sehr röstig sind, viel Alkohol haben, so von den Malzen auch so ein bisschen schokoladig. Und die werden dann da in dem Fass 2-3 Monate eigentlich wirklich einfach hineingelegt und nehmen dann das Aroma mit auf. Wenn du jetzt eher torfigen Whisky hast zum Beispiel, na, dann ist es eher ein bisschen torfiger, wenn du ein bisschen den Bourbon-Charakter hast. Und das ist eigentlich eine geile Geschichte, das macht super viel Spaß. Und die in den Rotweinfässern legen wir eigentlich Biere rein, die hauptsächlich mit wilden Hefen auch gebraut sind. Spontan vergoren, spontan in Anführungszeichen. Also mit Hefekulturen, die aber diese spontanen Hefekulturen quasi ins Bier bringen. Genau. Und mit Lactobacillus auch, also Milchsäurebakterien. Und die liegen dann in diesen Rotweinfässern teilweise so 1, 2, 3 Jahre auch. Und dann werden die genutzt, um mit anderen Bieren dann wieder geblendet zu werden. Also man hat dann verschiedene Cuvées, das nimmt man dann auch mal aus dem einen Fass nur 20%, aus dem anderen 40% und gibt dann nochmal eine frische Würze dazu. Da muss man immer viel probieren und dann entscheidet man sich irgendwann und dann kann man die auch einfach wieder auffüllen. Das ist so unser, diese wilden und sauren Biere, die wir so nebenbei machen. Das ist sehr belgisch, von der belgischen Bierkultur inspiriert auch. Und das läuft so ein bisschen nebenher. Einfach auch, weil diese Biere keinen Zeitdruck haben. Also das ist dann immer so, wenn dann auch mal, wir probieren immer regelmäßig und es kann auch mal eins sein, was nicht so gut ist, weil sich das einfach ganz natürlich entwickelt. Dann geht es auch mal in Ausguss, in Gully. Aber die meisten sind eigentlich echt immer ganz gut und dann plant man so ein bisschen, was kann man damit machen. Jetzt gerade haben wir eins im Tank, was wir mit Roter Beete und Meerrettich noch versetzen. Passt hervorragend tatsächlich zusammen. Das haben wir schon mal ausprobiert sogar. Wird spannend. Also hat dann eben so eine leichte erdige Note, eine Säure und der Meerrettich bringt ja auch so ein bisschen Schärfe mit rein. Und in der Kombination ist es halt echt ganz spannend und interessant. Genau, das ist so ein bisschen unser Nebending, was aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und das steht da sogar quasi auf der anderen Seite von der Brauerei. Da sind dann auch die wilden Hefen drin, die will man nicht unbedingt im Kellerbier haben. Das haben wir dann alles getrennt, haben da auch eigene Schläuche, eigenen Abfüller. Da haben wir noch so unseren händischen, wo wir die Flaschen quasi mit Hand jede einzelne abfüllen und bekleben noch mit dem eigenen Etikett, was man halt auch quasi so mit dem Handetikettierer und so weiter. Genau, das ist eigentlich so. Ja, aber es macht auch sehr viel Spaß.
In der Zeit des Umbaus konnte natürlich hier nicht gebraut werden. Da ging gar nichts, aber du warst ein bisschen unterwegs. Also wir sehen auch, ein Barleywein gibt es, der ist in der Kooperation mit dir und zwei anderen Brauern entstanden. Wir sehen auch, dass du ein paar andere Biere mittlerweile im Programm hast, fränkische oder die nach dem Natürlichkeitsgebot gebraut sind.
Ja, genau. Also wir haben während der Phase des Umbaus, also wir hatten eigentlich unsere ganzen Tanks voll und haben dann auch im März, April alles abgefüllt, weil Brauerei ein neuer Boden gemacht werden musste und wir haben alles rausgeworfen. Und wir dachten eigentlich, dass wir mit diesen Bieren auch so ein bisschen über die Monate kommen. Aber dann war tatsächlich in dieser Lockdown-Phase die Kauflust so groß, dass uns die Biere echt aus der Hand gerissen worden sind, was total schön war. Und dann stand man auf einmal ohne Bier da und haben dann aber auch schon im Vorfeld so ein bisschen geplant, mit befreundeten Brauereien in ganz Deutschland eigentlich irgendwie so 2-3 Projekte zu machen, die wir dann auch so im Juni, Juli schon hier hatten. Und jetzt der Barley Wine zum Beispiel, genau, das ist mit dem guten Freund und guten Brauerkollegen David Hertel, auch aus Franken, und Sebastian Sauer, der hat Freigeist Bierkultur, ist auch sehr bekannt in der Szene, sage ich mal, für sehr verrückte und ja, kreative Bierchen. Da haben wir uns zusammengetan und das Projekt ist auch schon ein paar Monate in der Mache. Es ist ein sehr, ja, mit 11,5% ein sehr starkes Bier, was auch eine gewisse Lagerzeit halt braucht. Und genau, die bieten wir hier auch vor Ort an. Wir haben jetzt in unserem Verkauf, den wir hier auch immer haben, auch ein paar befreundete Brauereien einfach noch mit reingenommen. Das ist dann auch so ein Geben und Nehmen. Die haben dann bei sich in ihrem Lagerverkauf auch unser Bier. Und das ist eigentlich ganz schön und es macht sehr viel Spaß, also so gemeinsame Kooperationen. Im besten Fall, wenn es möglich ist, trifft man sich dann am Brautag auch und braut dieses Bier gemeinsam in der anderen Brauerei und man tauscht sich aus und man isst was und man trinkt was und hat irgendwie auch eine gute Zeit. Lernt aber auch noch was halt, ne? Weil jeder arbeitet immer ein bisschen anders und man tauscht sich aus und es hat eigentlich immer einen super Synergieeffekt. Da werden wir in Zukunft auch noch mehr Geschichten machen, also mal schauen, was da noch so auf uns zukommt.
Lernt man auch so Dinge wie beim Hertel zum Beispiel, wo es dann auch heißt, ja, wir würden die Gose gerne hier brauen, aber wir gehen ins Nachbarland.
Ja, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung, wie sehr er sich mit den Behörden anlegen will oder nicht. Aber genau, die Gurkengose vom David Hertel hat er, glaube ich, jetzt eine Zeit lang immer in Tschechien gebraut, wenn mich nicht alles täuscht, weil da darf er es. Ne? Da ist es ja legal in dem Sinne und dann kann er es auch reimportieren und darf dann auch ganz offiziell Bier draufschreiben. Also, naja, aber in dem Sinne auch ein richtiger Schritt gewesen, weil er davon auch immer ein bisschen mehr Menge gemacht hat. Die neue Version ist sogar auch in Deutschland gebraut. Wo, verrate ich jetzt einfach mal nicht. Nicht, dass es da Ärger gibt. Genau, also hat da eine andere Brauerei halt jetzt auch gefunden. Und in dem Sinne macht er ja bei sich auch selber die ein oder andere Geschichte mit anderen Zutaten. Genau. Ja, man lernt sowas nicht wirklich jetzt, aber man tauscht sich aus, ne? Und manche Dinge würde man dann vielleicht auch mal machen, manche eher nicht. Das heißt, es ist dann schon auch ganz gut, der Lerneffekt ist dann da, auch wenn man es vielleicht nicht umsetzt, aber ja.
Zwei ganz wichtige Zutaten, Wasser, Hefe. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ihr habt ja sicher keinen eigenen Brunnen hier. Ist das Nürnberger Trinkwasser so weich, so gut oder müsst ihr es aufbereiten?
Ja, grundsätzlich ist es schon ein bisschen härter hier in Nürnberg. Aber es ist eigentlich genau so, dass wir bereiten das Wasser ein bisschen auf, je nach Bierstil, machen es für ein helles oder für jetzt untergärige Biere ein bisschen weicher. Wenn es hopfenbetont ist, arbeiten wir damit ein bisschen und damit ein bisschen. Also das schon. Wir entsalzen das jetzt nicht oder haben jetzt auch keine Wasseraufbereitung. Weil das Wasser grundsätzlich natürlich gut ist. Also in dem Sinne kann man auch mit dem Wasser, was aus der Leitung kommt, auch ein gutes, helles Brauen. Da bin ich eigentlich ganz der Quereinsteiger. Aber es ist schon wichtig. Also Wasseraufbereitung ist schon ein tatsächlich interessantes Thema. Hefe natürlich auch. Ja, da arbeiten wir halt auch mit verschiedensten Sorten, mit verschiedensten Arten, nutzen unsere Hefen auch immer mal wieder her, also ernten die direkt vom Tank und geben sie dann quasi in das neue Bier mit rein, wenn sich's halt gerade auch ausgeht. Wir haben jetzt keine Hefebank oder auch keine Tanks, wo wir jetzt die Hefe immer wieder neu lagern, sondern nutzen dann neue Hefen auch und stellen die quasi neu an. Und dann, wenn das Bier vergoren hat, wird es geerntet eben aus dem Tank raus. Und dann, je nachdem, wenn es sich gerade halt ausgeht, genau wie schon gesagt, gehen wir es wieder in den Tank rein und dann kann die Hefe wieder arbeiten.
Ja, da ist auch wieder so ein großer in Bayern, Weinstephan. Ist das für euch auch ein Lieferant, weil die ja doch, glaube ich, so ziemlich alle bekannten und auch unbekannten Hefestämme lagern und vorrätig haben?
Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall, was die machen, sehr interessant und wir haben uns da auch schon mal mit denen ein bisschen unterhalten, aber es ist auch mengenmäßig und auch kostenmäßig nicht wirklich für uns jetzt attraktiv. Es gibt ein paar deutsche Firmen, die auch so Reinzuchthäfen anbieten, wo es ein bisschen attraktiver ist, tatsächlich auch, was so die Kosten einfach angeht. Das ist wirklich so. Aber ja, grundsätzlich sind wir da total auch breit aufgestellt. Also wir haben tatsächlich Hefen aus Norwegen, wir haben Hefen aus Kanada von einem Hefelabor dort. Das wird um die ganze Welt geschickt auch und auch von einer befreundeten Brauerei, die auch Hefen nutzen von einem Hefelabor, auch aus anderen Ländern da auch mal Hefe bekommen. Also es gibt ja wirklich unzählige Hefestämme und Hefearten. Das ist eine super Zutat, mit der man eigentlich sehr viel im Bier halt nochmal geschmacklich auch arbeiten kann. Und im Moment ist der Markt sehr interessant, weil ganz viele neue Hefen auch auf den Markt kommen. Für sehr hopfenbetonte Biere zum Beispiel oder halt auch für Lagerbiere, die jetzt aber halt nicht unbedingt bei 7-8 Grad vergoren werden können, sollen. Manche Brauereien haben ja gerade in diesem kleinen Segment auch keine Kühltechnik für Tanks jetzt, sondern die können dann auch ein bisschen wärmer vergären und machen trotzdem aber diesen Lagerbier-Charakter eben ins Bier rein. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Grundsätzlich kann man sich da sehr drin vertiefen. Und das wollen wir in Zukunft auch noch ein bisschen mehr machen, dass wir da auch hefetechnisch uns noch ein bisschen breiter aufstellen und auch mal so einen kleinen Kühlschrank haben, wo die dann drin sind und dann auch mal wieder impfen. Also wir bauen die uns auch teilweise selber auf, so ein bisschen wie so eine, sagen wir mal, auch fast schon, wenn man so an Sauerteigkultur denkt oder so einen Sauerteigstarter, dass wir eine kleine Packung Hefe haben und über eine Woche immer wieder anfüttern und dann vermehrt die sich auch relativ schnell und dann können wir so einen 2000 Liter Tank halt mit irgendwie 10 Gramm Hefe am Anfang auf 15 Liter dann halt hochgepimpt und dann kann man die dafür nutzen halt. Das ist schon ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Wir hatten das ganz vorher, die Leute haben euch das Bier aus der Hand gerissen in Corona-Zeiten, also ihr habt schneller verkauft, als es eigentlich geplant war. Aber ihr habt eigentlich keine großen Vertriebsstrukturen im Moment. Das heißt, die Leute können in erster Linie vorbeikommen und sich ein Bier abholen oder es über eure Webseite bestellen.
Genau, das ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Wir haben einen eigenen Online-Shop und wir haben unseren Bierverkauf hier vor Ort immer am Freitag, Samstag. Man kann auch mal am Montag kommen oder Mittwoch oder wann auch immer. Wenn wir da sind, sind wir da. Wir haben auch schon mal nachts um 9 noch mal Pakete vor die Tür gestellt, weil jemand was abholen wollte. Wir haben in dem Sinne schon auf eine Art und Weise Vertriebsstrukturen. Wir arbeiten mit 2-3 Händlern zusammen, die so ein bisschen unser Bier auch weiter verteilen, auch in ganz Deutschland. Wir sind eben nicht nur regional aufgestellt, was halt so ein bisschen auch daran liegt, an den Bieren, die wir machen, eben an diesen kreativen Sorten. Dafür ist der Markt einfach in Deutschland viel zu klein, dass man jetzt nur regional eigentlich überleben könnte damit. Meine Traumvorstellung wäre es auf jeden Fall, eigentlich das Bier nur hier in Radius von 500 Metern, um die Brauerei zu verkaufen. Nein, aber halt umso regionaler, umso besser eigentlich. Und wir arbeiten da auch dran. Wir liefern hier Nürnberg und Umgebung, eigentlich in ganz Bayern auch alles selber aus, arbeiten da mit Gastronomen eng zusammen, mit Genuss-, Delikatessenläden, mit Metzgereien, Bars, Kneipen. Also tatsächlich sind wir so ein bisschen breit aufgestellt, aber eigentlich überhaupt nicht in Supermärkten oder Getränkemärkten. Wenn Getränkemärkte, dann eher in den kleinen, privatinhabergeführten. Gibt es ja zum Glück auch noch einige und nicht halt in den großen Ketten. Da wollen wir auch gar nicht hin. Das ist nicht unser Ziel. Die Mengen können wir auch gar nicht machen. Also wir haben zwar jetzt hier im Vergleich schon natürlich eine Riesenbrauerei im Vergleich zu früher, aber wir sind ja immer noch super klein. Und wir können jetzt so knapp eben 1000 Hektoliter machen im Jahr mit dem, was wir hier uns aufgebaut haben. Und das ist immer noch so sehr in dieser Spezialitäten-Nische. Und da muss man selber sehr viel unterwegs sein. Wird das Auto oft vollgeladen und dann fährt man durch die Gegend. Und man gibt da mal eine Kiste hin, da mal ein Fass, da mal ein bisschen mehr. Genau, und dann haben wir noch 1-2 Händler, mit denen wir ein bisschen zusammenarbeiten, die das dann halt auch mengenmäßig so ein bisschen mehr verteilen können. Das konnte man früher nicht, da hat man halt gar nicht die Möglichkeit, mit Händlern zu arbeiten, weil wir halt gar nie die Mengen hatten, eigentlich dann das dorthin zu bringen. Aber ja, grundsätzlich ist es eigentlich so, diese Vertriebsstruktur sehr komplex und schwierig. Also man muss sehr viel sich selber eben aufbauen. Da auch halt dieser Kreativbier- oder Craftbier-Markt, der sehr neu ist noch und eigentlich gar nicht existiert. Also wir bringen unser Bier halt nicht zum Getränkemarkthändler XY und dann steht es in 30 Märkten halt, ne? Sondern was bei einer anderen Brauerei vielleicht eine Palette ist, ist bei uns ein Karton. So ungefähr. Ja.
Das war sie schon, die erste Stunde Lost and Found in der Dezemberausgabe 2020 mit dem Ausflug zu Orca Brau Teil 1. In der zweiten Stunde geht's weiter. Die Musik in dieser ersten Stunde stammte von der neuen Straßenkreuzer-CD, die es derzeit bei den Verkäuferinnen und Verkäufern des Sozialmagazins gibt.
Lost and found. Found and lost. And lost found.
Hallo und willkommen auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der Dezemberausgabe 2020. Wir sind zu Besuch bei Orca Brau am Steinacher Kreuz in Nürnberg, sprechen mit dem Brauer Felix. Es geht erstmal ein wenig um die Zukunft der Brauerei, um die Eröffnung am 5. Dezember, die auch virtuell mit stattfinden wird. Und es erwartet euch eine Brauereiführung. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören und einen angenehmen Hörgenuss. Am Mikrofon und Technik Chris. Und jetzt gucken wir aber kurz in die Zukunft. Ihr könnt zwar keine große Brauereieröffnung machen, aber ihr habt was geplant im Dezember, eine virtuelle Brauereieröffnung.
Für uns war jetzt mal so langsam klar, wir müssen jetzt irgendwie mal hier was machen. Diese Brauerei muss eröffnet werden und genau, im Moment bietet sich das Virtuelle eigentlich ganz gut an. Ja, das Ganze läuft so ab, dass wir jetzt im Vorfeld eigentlich, wir haben ein Paket geschnürt. Das kann man hier bestellen bei uns im Onlineshop oder auch in der Brauerei einfach abholen. Das gibt es dann Ende November, Anfang Dezember. Am 5.12. ist die virtuelle Brauereieröffnung. Und mit diesem Paket kann man dann quasi mit uns den Abend verbringen. Also da sind einige Biere drin, da ist ein bisschen was zum Essen drin, da ist ein kleines Schnäpschen noch drin, ein Glas und viele andere Sachen noch. Biergutscheine für die analoge Brauereieröffnung haben wir auch reingepackt, die wir natürlich auch noch nachholen wollen dann irgendwann. Das Ganze läuft so ab, dass wir quasi einen Online-Livestream haben werden. Das wird hier professionell begleitet und gefilmt. Dann gibt es auch tatsächlich einen Moderator, der durch den Abend begleitet. Meine Wenigkeit, die mehr oder weniger von Anfang bis Ende vor der Kamera verbringt und Bier trinken wird. Und das ganze Team, meine Frau und unsere Mitarbeiter sind mit dabei, die dann immer mal wieder auf die Couch kommen und quasi auch vor der Kamera dann mit mir gemeinsam das Ganze mal hier besprechen und uns den Fragen stellen von den Zuschauern und so ein bisschen Programm vorbereitet. Ein großes Highlight ist dann auch noch die Weihe, also die Brauerei wird geweiht vom Bierschorf. Der kommt extra vorbei, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Das wird auf jeden Fall eine schöne Nummer. Es kann jeder anschauen. Wir werden das Ganze über so ein Streaming-Portal zeigen, aber auch über einen Facebook-Stream. Man muss jetzt nicht zwanghaft das Paket dabei haben. Wir freuen uns darauf, einfach so einen netten, lustigen, aber auch informativen Abend zu verbringen. Wir machen natürlich eine Brauereiführung. Werde ich mit so einer GoPro in der Ich-Perspektive quasi durch die Brauerei führen und haben uns so ein paar Sachen ausgedacht. Was wir dann wirklich umsetzen, werden wir dann mal schauen. Wird vielleicht auch viel Improvisationskunst geben. Aber es wird schön. Genau, also man findet alles eigentlich auf www.orcabrau.de und da ist auch direkt unser Online-Shop dann. Ja, wir haben da immer Infos auch zu den Geschichten, die wir machen. Wir machen jetzt aktuell auch noch so generell virtuelle Tastings, also für Gruppen oder auch mal, wir haben jetzt so zwei, drei Anfragen von Firmen, die einfach sagen, ah, Weihnachtsfeier, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Warum nicht irgendwie da nochmal so eine virtuelle Bierverkostung halt mit Brauereiführung irgendwie einbauen? Dann kriegen die auch ein Paket geschickt und trinken gemeinsam miteinander und ich erzähle ein bisschen was zu den Bieren und zu der Brauerei und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und genau, also alle Infos stehen eigentlich auf der Internetseite bei uns. Wir nutzen auch Facebook und Instagram ziemlich häufig, kann man auch reinschauen und ja, ansonsten kann man immer vorbeikommen. Da sind wir auch hier vor Ort und beantworten gerne die verschiedensten Fragen.
An der Stelle noch die ganz aktuelle Information. Das Paket ist mittlerweile ausverkauft. Es gibt zwar noch Bier, aber nicht mehr das Paket zur virtuellen Brauereieröffnung. Und jetzt gibt's eine kleine Brauereiführung mit Felix, während im Hintergrund die Flaschen fürs Etikettieren vorbereitet werden.
Also, jetzt stehen wir hier quasi, wo wir meistens morgens früh stehen. Das Tolle an der neuen Brauanlage ist, manchmal auch am Abend vorher, vor dem Brautag, im Malzlager. Hier haben wir unsere verschiedenen Malzpaletten von eben unseren Mälzereien, mit denen wir zusammenarbeiten. Man sieht da jetzt zum Beispiel auch mal Simpsons Malt, das ist eine englische Mälzerei. Die haben tatsächlich nochmal andere Verfahren, das ist Malz, es schmeckt einfach nochmal ein bisschen anders. Also gerade wenn man so einen englischen Stil braut, hat man da auch nochmal, ja, greift man tatsächlich eher auf englische Malze vielleicht zurück. Genau, hier haben wir die Schrotmühle hier drüben. Da geben wir dann je nach Rezept eben eine bestimmte Menge Malz oben rein. Quasi das Getreide gedarrt und das ist so ein großer Trichter. Da passen dann so knapp 250 Kilo rein ungefähr. Je nachdem, was man halt für ein Rezept hat. Zum Beispiel beim Landbier sind wir so bei 160 Kilo, kommt dann das Getreide da rein. Und wir können das bei der neuen Brauanlage, die wir halt haben, am Tag vorher schon reinlegen. Und die Automatik der Anlage startet dann in der Früh, irgendwann um 5 oder sowas, wenn wir noch schlafen, mit der Schrotung vom Getreide eben und gibt dann über so einen Rohrkettenförderer. Das geht dann jetzt hier eben die Decke hoch durch so ein kleines Rohr, wo die Kette quasi das Schrot dann in den Maischebottich eben reinbringt. Und da ist dann das heiße Wasser drin und dann wird erstmal gemaischt für, ja, je nachdem, knapp auch 2 Stunden ungefähr. Dann müssen wir da mal hier rumgehen wieder ums Kühlhaus. 25 Kilo Säcke haben wir hier und haben eine kleine Waage auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Bier hat, das jetzt mit Karamellmalz dunkel, das ist dann nicht so viel. Da nimmt man dann nur ein paar Kilo, zum Beispiel 4 oder 5. Und da sollte man schon abwiegen dann auch nochmal, weil wenn du da 7 Kilo hast, hast du schon nochmal einen anderen Charakter drin, wie wenn du auch nur 3 hast. Deswegen bei den 25 Kilo Säcke, also unser Rezept ist meistens immer so, beim Landbier sind wir schon so genau, dass man natürlich auch jetzt keinen angebrochenen Sack hat, sondern sind dann alle Säcke halt auch da drin. Da heißt, okay, ich muss jetzt 6 Säcke reinmachen und dann fertig, also muss man nichts wiegen. Also es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel hier schon für 2 Sude hintereinander, unsere Gärtanks, wir können ja 1000 Liter Bier brauen, wir haben aber Tanks auch, wo 2000 Liter reinpassen. Und da brauen wir quasi 2-mal das gleiche Bier hintereinander, um da halt dann einfach die Menge halt zum einen zu haben. Und zum anderen auch ist die Brauanlage halt nicht die gleiche Dimension. Also es ist relativ normal bei Brauereien, dass die immer kleiner sind wie die Tanks eigentlich halt, die Lagertanks auch. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass du auch quasi, also das können wir nicht, aber du kannst theoretisch auch für 2 Sude schon alles reinmachen und dann halt wiegt dir das tatsächlich auch genau ab. Dann geht das schon auch. Genau, also wir gehen jetzt quasi vom Malzlager, was hinterm Kühlhaus ist, vor das Kühlhaus in die Brauerei rein, also wo unsere Brauanlage steht, und gehen jetzt hier die Treppen hoch zu unserem Maischebottich und Läuterbottich, Kocher, also die Brücke nennen wir es eigentlich. Man ist gar nicht so oft hier oben eigentlich, aber genau.
Ja, hier verändert sich der Geruch auch schon ein bisschen, hier riecht man ein bisschen.
Also hier oben jetzt können wir reinschauen in unseren Maischebottich auf der einen Seite, wo jetzt halt hier durch diesen Rohrkettenförderer oben, also es wird dann dort quasi hineintransportiert und rutscht von oben in diesen Bottich rein, wo dann das heiße Wasser drin ist und da vermischt sich dann eben das Schrot, also das Getreide mit dem Wasser und zieht dann da erstmal eben so eigentlich verschiedene Temperaturstufen, so grundsätzlich so zwischen, also es passiert alles so zwischen 55 und 80 Grad eigentlich. Dann gibt es dann verschiedene Rasten, wo dann halt mal eine Stunde lang bei 65 Grad das gehalten wird und dann wird es wieder erhitzt. Da geht es eigentlich so um die Verzuckerung, dass die verschiedenen Enzyme gelöst werden und Zuckermoleküle, dass da die Hefe halt dann im Endeffekt das Ganze dann zu Alkohol und CO2 verknuspern kann. Und je nachdem natürlich, wenn ich ein dunkleres Bier brauen will, habe ich halt Röstmalze mit drin oder Karamellmalze. Beim Hefeweizen, wie der Name schon sagt, ist auch ein hoher Anteil an Weizenmalze mit drin. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Landbier ist halt 100% diese fränkische Landgerste. Beim Kellerbier haben wir noch so ein bisschen dunkleres Malz mit drin, aber alles auch Gerstenmalz. Beim India Pale Ale obergärige Hefe. Obergärige Hefe darf eben mit Weizen auch verbraut werden, wo wir wieder beim Reinheitsgebot wären. Untergärige Hefe, das sind alles Biere, Pilz, Lager, Kellerbier, darfst du per Gesetz kein Weizenmalz verwenden. Frag mich nicht warum, es macht keinen Sinn, aber es ist so. Genau, wenn das ganze Maischverfahren vorbei ist, dann geht es ins Läutern, also dann wird die ganze Maische, wir haben ungefähr 800 Liter drin mit dem Malz. Es wird dann rübergepumpt in den Läuterbottich. Der steht jetzt quasi neben dem Maischebottich. Und im Läuterbottich ist dann ein Sieb unten quasi, ein ganz dünnes, wo dann oben sich diese Filterschicht bildet in Form von diesem geschroteten, nassen Malz. Und da nochmal oben drauf ist dann quasi die Vorder- oder die Würze schon fast. Und dann läuft es durch dieses Malz durch. Und dann wäscht es halt immer mehr dieses Korn aus. Es geht ganz langsam, ansonsten wird es eben verstopfen, also diese Kanäle, die dann da noch so drin sind. Man darf auch nicht zu fein schroten, hinten an der Mühle halt. Es soll kein Mehl sein. Wenn es Mehl wäre, komplett Mehl, dann wird da nichts mehr vorwärts gehen. Wäre dann nicht so toll. Und genau, das ist das Läutern. Das ist dann am Anfang die Konzentration jetzt von der Würze dann, ist dann relativ stark und intensiv mit ganz viel Zucker und am Ende wird es immer ein bisschen weniger. Also man wäscht es halt so aus, der Zuckergehalt geht immer weiter runter und so stellt sich dann am Ende die sogenannte Stammwürze ein. Dieses Grad Plato, was man öfters mal auch auf dem Etikett sieht und anhand dessen ja, kann man dann nach der Gärung, wenn die Hefe fertig ist, eigentlich so den Alkoholgehalt berechnen vom Bier halt.
Wie heizt ihr eigentlich? Wie macht ihr euer Wasser heiß? Und könnt ihr die Restwärme wieder zurückgewinnen, um hier zu heizen? Oder ist das?
Also wir haben ein komplett modernes Sudhaus bekommen. Wir nutzen Dampf für die Heizung. Also wir haben Dampfkessel, Dampfgenerator, genau, Heizkessel. Wir haben da auch Wärmerückgewinnung. Wir haben auch zum Beispiel, wenn das Bier kocht, so ein Niederschlag von den Dampfschwaden, wo man das auch schon wieder nutzen kann. Oder auch wenn die Kühlung dann stattfindet. Man muss ja die heiße Würze, bevor dann die Gärung einsetzt, runterkühlen. Und da entsteht natürlich auch Heißwasser. Das wird auch rückgewonnen in unseren Heißwassertank, was wir dann wieder hernehmen können. Also haben eben hier auch ja, nicht nur von der Technik her, was die Würzeherstellung angeht, modern eingestellt, sondern auch die ganze Energiegeschichte ist auf jeden Fall so modern, dass wir da viel Rückgewinnung haben, da auch echt happy sind. Aber genau, also das ist der Dampfkessel, da wurde ein relativ großes Stromkabel gelegt, wo ich auch erstmal dachte so, das soll jetzt für alles sein oder nur für den Dampfkessel? Das ist nur für den Dampfkessel und das war dann schon so armdick fast, also nicht mein Arm, meiner ist ein bisschen noch dicker, aber so ganz schön dickes Gerät und das ist natürlich, also Bierbrauen braucht schon Energie, sagen wir mal so. Es gibt ja noch tolle alte Brauhäuser in Franken zum Beispiel auch, die mit Feuerholz heizen und das ist schon auch geil, also das finde ich schon auch, ist halt sehr romantisch, ne? Aber ist eine coole Geschichte. Quasi, wenn wir läutern auf der Seite halt, ist der Kessel ja dann leer eigentlich. Und die Würze wird aber wieder hier, wo jetzt halt vorhin gemeischt wurde, quasi wieder zurückgepumpt, bis das Ding voll ist und da wird dann drin gekocht. Und genau, dann haben wir da drüben halt, wenn das Läutern vorbei ist, das ist auch nochmal so knapp 2 Stunden, den ganzen Treber drin. Das ist dann quasi das ausgelaugte Korn, matschig und warm und aber ein toller Rohstoff. Also man kann da zum Beispiel toll Brot draus backen. Wir packen das in so Kanister bzw. große Kisten rein. Wir wohnen ja auch hier in Großgründlach. Wir wohnen so schräg gegenüber vom Gründlacher Bauernladen. Und der holt es dann und füttert damit seine Kühe. Und hat uns auch schon erzählt, dass sein Vater oder sein Opa ist auch schon früher, vor 50 Jahren oder sowas, nachts mit dem Hänger zur Tucher und hat den da total, also der ist nachts gefahren, weil der hat den Hänger immer überladen. Und dann hat er gesagt, er fährt lieber nur nachts und hat da schon irgendwie sich die Treber geholt. Deswegen war der war total happy, wo ich gesagt habe, habt ihr Lust, unsere Sachen zu nehmen halt? Weil in dem Sinne wäre es halt, also tolles Tierfutter. Bäckereien können, wie gesagt, damit der Brot backen, aber da musst du halt direkt natürlich sofort hernehmen. Und manchmal bei so Treberbrot hat man auch so die Spelzen und die stecken da mal zwischen den Zähnen. Das ist dann auch nicht so geil. Aber das machen wir dann, also das Austrebern, ne, kommt dann unten aus der Luke quasi raus. Das ziehen wir so raus in die Kisten rein. Dann kocht die Würze auch nochmal eine Stunde knapp. Da kommt dann der Hopfen dazu. Dann auch immer je nachdem, ob man jetzt ein eher fruchtig, hopfenbetontes Bier haben, gehen wir den Hopfen, es gibt ja verschiedenste Sorten auch wieder, am Ende mit dazu und eher am Anfang, zum Beispiel bei einem Landbier oder auch beim Kellerbier, hat man eher den Bitterhopfen, der halt eigentlich wenig Aroma gibt, sondern eher einfach so diesen leichten, herben Geschmack halt. Wir verwenden eigentlich nur Pellets, haben das einfach heutzutage die frischen Hopfen in Form, wäre ja wirklich so dieser Grünhopfen, der direkt vom Feld kommt. Das ist eigentlich eine coole Geschichte, was man auch mal machen kann. Einmal im Jahr, wenn die Ernte stattfindet, hat man dieses Jahr auch geplant. Das hat dann aber leider nicht ganz funktioniert, weil mein Brauer Max krank geworden ist. Alleine wollte ich das nicht machen, da irgendwie 20 Kilo Frischhopfen in so ein Ding reinwerfen in den Kocher hier. Da weißt du auch nicht genau, was passiert. Die Dolden an sich werden verarbeitet als Pellets und es ist schon auch ganz gut, weil du da halt eigentlich weniger dann die Stiele hast und weniger den Blattanteil und das willst du eigentlich gar nicht wirklich im Bier haben. Mit Doldenhopfen zu arbeiten ist eigentlich, ganz ehrlich, ist eher Quatsch. Also man macht das eigentlich nicht. Das ist auch, was Lagerung angeht, ja, macht eigentlich nicht viel Sinn. Persönlich finde ich so, wenn Brauereien das so machen, dann machen sie es eher aus Marketinggründen vielleicht. Aber also ich schwöre da nicht drauf. Ich finde Pellets sind sehr, sehr gut. Verarbeitet ist ja auch das reine Produkt. Und dann geht es natürlich, nach den Pellets kommt ja der Extrakt, der Hopfenextrakt. Da lassen wir dann eher die Finger von. Sowas wollen wir nicht bei uns im Bier haben. Genau. Dann können wir eigentlich hier von der Brücke runtergehen, vor unser Schaltpult eigentlich, wo unser Computerterminal ist. Da ist dann auch die Kühlung, also jetzt ist das Bier, wird ja gerade gekocht und wenn es fertig ist mit Kochen, müssen wir es kühlen.
Ich habe so viele Whiskybrennereien in Schottland angeguckt, ich finde das immer, was die für Bottiche haben, ist halt immer wahnsinnig faszinierend. Das Einzige, was sie halt weglassen, ist der Hopfen, ne?
Ja, sie da Hopfen drauf. Also wir haben halt jetzt letzte Woche wieder gebraut, keine Ahnung, wann ist es? Mittwoch, Donnerstag, glaube ich, haben wir gebraut, genau. Jetzt sind alle Tanks voll und jetzt ist die Woche brauchen wir gar nicht und ich meine, wenn wir es jetzt halt einfach zulassen, ist immer noch ein bisschen Feuchtigkeit drin, dann ja, nicht ganz so toll. Und wir werden es aber auch, bevor wir halt jetzt nächste Woche wieder brauen, auch nochmal eine kleine Reinigung durchlassen. Aber ansonsten hier diese kleinen Klötze, genau, die halten so ein bisschen die Luke offen, dass so ein bisschen Zirkulation halt ist. Im besten Fall soll so eine Brauanlage natürlich schon so ungefähr jeden Tag laufen, ne? Aber da sind wir aktuell nicht. Wir haben jetzt auch natürlich mit der Anlage uns so aufgestellt, dass wir auch noch mit mehr Tanks arbeiten können eigentlich. Irgendwann mal, also uns vergrößern auch noch oder mal irgendwo neu bauen und dann die Halle hier alles rausholen oder sowas. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und dann haben wir natürlich mit der Anlage hier schon mal eine super Ausgangsposition. Und eine Brauanlage kann ja theoretisch 24 Stunden am Stück laufen. Ist ja theoretisch in Anführungszeichen egal. Das Entscheidende ist halt wirklich so diese Tankkapazität halt. Wie viele Tanks hat man, ne? Und es gibt ja schon Brauereien auch, die haben dann nochmal so ein Bottich mehr. Die machen dann, also wenn wir einen Sud brauen, sind wir so schon 8 Stunden dauert es, bis wir 1000 Liter Bier haben. Und wenn jetzt noch ein zweites Gerät, sagt man, also so einen zweiten oder einen dritten Bottich, wir haben jetzt 2 Bottiche, und wenn wir noch einen dritten haben, dann kann man quasi 2 Schritte gleichzeitig machen von 2-mal unterschiedlichen Bieren sozusagen. Also maischen und gleichzeitig kochen zum Beispiel. Und dann kannst du halt mal schnell in 8 Stunden schon 2000 Liter Bier brauen mit einer 1000 Liter Anlage. Und es gibt dann so auch Brauereien, die das wirklich perfektionieren. Die machen, steht auch in Nürnberg, diese Brauerei, die haben eine doppelt so große Brauanlage wie wir und haben aber Tanks, die, ich glaube, das 6-fache haben von dieser Anlage und machen in 24 Stunden quasi 6-mal den gleichen Sud hintereinander und das halt auch in einem sehr hohen Automatisierungsgrad und das ist eigentlich total super. Also an sich ist es clever, ne, wenn das so funktioniert, mit wenig Manpower oder Frauenpower, in dem Sinne schnell viel Bier brauen. Aber es kannst du halt machen, wenn du 3-4 Sorten hast und nicht mehr. Und du hast deine Automatisierung und du hast dein Rezept und das ist alles eingespielt und alles greift ineinander. Und das ist halt bei uns nicht der Fall. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Sorten haben, macht es auch nicht so viel Sinn, eigentlich dann so viel zu automatisieren. Und es ist auch manchmal schon ganz schön, wenn man noch so ein paar händische Schritte hat. Sage ich aktuell, in 5 Jahren vielleicht nicht mehr. Aber doch, genau. Also, dann gehen wir mal die Treppe wieder runter hier. Genau, und gehen jetzt quasi vor die Brauanlage. Hier haben wir diese Rutsche, wo dann der Treber rauskommt. Müssen wir ein bisschen rausziehen halt auch. Da steht dann eine große Kiste unten drunter. Und die freuen sich auch immer, wenn wir rufen mal an und sagen, Treber ist wieder fertig. Ja, super, wir sind gleich. Dann liegen hier ein paar Schläuche. Und hier sind wir jetzt dann eigentlich quasi, stehen wir vor der Brauanlage, also auf der anderen Seite. Dann haben wir unseren Schaltschrank und unser Computerterminal. Das war jetzt für mich tatsächlich in den ersten Wochen sehr ungewohnt. Wir hatten ja am Anfang eben wirklich alles mit der Hand und die einzigsten automatischen Schritte war so ungefähr Strom an, aus und der Rest und eine Batterie im Thermometer und eine Pumpe. Und jetzt haben wir halt wirklich hier eine Computersteuerung, mit der wir halt arbeiten und die einzelnen Ventile ansteuern können, auch händisch halt, aber halt eben mit der Maus. Ne? Und sehen die Temperaturen, sehen, wenn es gerade braut, welche Pumpe gerade an ist, was gerade genau passiert, welche Menge in den Bottichen ist und so weiter und so fort. Und hier sehen wir unsere Übersicht über unsere Tanks, die wir gerade haben, welche Biere wo drin sind, welche Temperatur da drin ist und können das dann alles auch tatsächlich wie so ein Windows Explorer in Anführungszeichen, ne? Die Rezepte verwalten und die einzelnen Schritte irgendwie ändern. Und wenn ich mir so das angucke, also das ist für mich schon fast schon ein bisschen böhmische Dörfer. Aber von Zeit zu Zeit beschäftige ich mich natürlich auch damit. Und umso mehr man da sich mit auseinandersetzt, umso einfacher kommt man eigentlich damit auch zurecht. Und im Endeffekt ist auch wieder alles ganz einfach. Das ist ja immer so mit dieser Computergeschichte halt. Genau, dann haben wir hier vorne so einige Ventile noch oder hier ein Schauglas, wo man dann die Würze sehen kann, wenn die aus dem Läuterbottich rausfließt. Verschiedene Pumpen, die hier verbaut sind und auch so kleine Hähne zum Probieren mal, beziehungsweise zum Messen auch, welchen Zuckerextrakt oder Zuckergehalt die Würze halt jetzt gerade hat. Genau, von unten sieht man dann auch so ein bisschen die Motoren auch und so weiter. Also man kommt überall dran, man kann alles reparieren und kann überall eigentlich Dinge austauschen auch. Es ist eine relativ mobile Brauerei tatsächlich, so ein Braublock, das ist auf so einem Gestell, kann man auch, also die haben wir so auch fast aus dem LKW ausgeladen und hier reingefahren und dann wird die halt verkabelt und an die Verrohrung angeschlossen. Schon ganz faszinierend gewesen auch. Genau, und dann sehen wir hier drüben an der Wand, ist unser Plattenkühler, Wärmetauscher. Hier fließt dann quasi die heiße Würze rein, ist ja 100 Grad Kochende, dann kühlt schon mal ein bisschen runter und dann haben wir hier halt mit Kaltwasser, wird es dann eben runtergekühlt auf die sogenannte Anstelltemperatur, je nachdem, ob man jetzt ein Lagerbier machen will. Beim Lagerbier ist es halt eher so bei 8, 9 Grad und beim obergärigen Pale Ale zum Beispiel oder India Pale Ale oder auch andere Biere ist es so bei 20 Grad ungefähr und je nachdem hat man halt mehr kaltes Wasser oder weniger kaltes Wasser, was man dann im Gegenstromverfahren eben mit der Würze laufen lässt. Und dann ist der Schlauch eigentlich hier, dieser lange rote, an einen von den Tanks verbunden. Am besten an einem, der gerade sauber gereinigt und leer ist. Aber genau, das war auch bisher immer der Fall. Genau, dann wird da das Bier reingepumpt, kommt die Hefe dazu, je nachdem auch eben wieder, welches Bier man gerade macht. Und dann ist das Brauen erstmal beendet eigentlich. Dann hat man den Start der Gärung, was dann auch relativ schnell losgeht. Und meistens sind die Biere dann, also so ein Lagerbier, unser fränkisches Landbier, ist so insgesamt 6 Wochen im Tank. Es ist so 10 Tage Gärung eigentlich. Dann holt man auch die Hefe wieder raus. Dann bringt man den Tank auf Temperatur, liegt dann auch so bei 0 bis 2 Grad eigentlich. Und dann reift das Bier eigentlich halt. Und dann probiert man immer mal wieder halt, ne? Bis wie es gerade so ist und wie es so schmeckt. Und irgendwann ist dann soweit und dann findet man einen Tag wo in der Woche, wo wir abfüllen. Und dann schließen wir unseren Abfüller an und haben dann wieder frisches Bier, was immer wieder schön ist eigentlich. Genau, das war so die Brauerei. Hier vorne? Nee, das ist so die sogenannte Hop Rocket, so nennt sich dieses Gerät vom Hersteller. Das ist eigentlich eine super coole Geschichte. Und da drin ist ein großes Sieb und man kann dort Hopfen reinlegen oder auch andere Zutaten. Und man schließt das an den Tank an und dann ist so eine Spezialpumpe und die wälzt das Bier dann um. Aus dem Tank raus, in diesen Behälter rein. Und je nachdem, was du drin hast, also Hopfen, kannst auch Orangenschalen, ne, oder Vanille oder Kaffee. Also wir planen demnächst ein Bier mit Kaffee zu machen und wollen dort eigentlich nicht gemahlenen Kaffee, aber so ein bisschen gecrackten Kaffee nehmen und dann ein paar Kilo da reinlegen. Und dann fließt das Bier über ein paar Stunden quasi, zirkuliert es da drüber und wäscht es dann so ein bisschen den Geschmack aus, in Anführungszeichen. Ohne, dass man halt jetzt den Kaffee zum Beispiel oder andere Sachen in den Tank halt mit hineingeben müssen. Was man natürlich auch machen kann. Das ist so ein bisschen ein Gerät in dem Sinne, das ist so nice to have. Aber für uns einfach super, weil wir damit viel arbeiten. Und ja, man kann da halt einfach mal, unser Kellerbier zum Beispiel läuft so, dass man da halt Hopfen nicht in den Tank stopfen, wie man so schön sagt, sondern halt Hopfen in diese Hop Rocket legen und da das Bier eigentlich drüber zirkulieren. Das macht man so eine Woche vor der Abfüllung und dann zieht man halt die richtig schönen Aromen raus aus dem Hopfen, die eben den Geschmack bringen und eher wenig so diese Bitterkeit und Grasigkeit oder so, die man halt auch noch rausziehen kann, wenn der Hopfen halt jetzt längere Zeit im Tank liegt eigentlich. Genau. Nee, der Abfüller ist dann dahinter. Ne? Das ist so hier unser, das ist fast so groß wie die ganze Halle mit Förderbändern und was auch immer. Genau, also der ist auch ja, für uns eine super Geschichte, mit dem Füller zu arbeiten. Funktioniert einwandfrei bisher und wir kriegen einfach auch eine richtig gute Qualität in die Flasche. Das sauerstoffarm arbeitet der. Sauerstoff ist immer so der Killer fürs Bier. Also umso sauerstoffärmer, umso besser ist es eigentlich. Und hat auch eine gute Geschwindigkeit. Also mit dem haben wir davor quasi mit der Hand abgefüllt. Also eigentlich jede Flasche so 7-8 Mal in die Hand genommen. Auch mit Etikettieren und Zumachen und was auch immer. Was ja auch geht bis zu einer bestimmten Menge. Und hier haben wir halt jetzt eigentlich, stellen wir einmal die Flasche drauf und dann fährt es rein in den Rundfüller und fährt am Ende wieder raus, verkorkt, etikettiert und wir packen es in eine Kiste rein. Genau.
10 für Z. Radio Z braucht wie jedes Jahr eure Unterstützung. Aber dieses Mal ist es wegen Corona ein besonderes 10 für Z. Wir verwenden die 10 für neue CD-Player, Plopschutze für alle Sendenden, Desinfektionsmittel, aber vor allem für den Umbau des kleinen Studios 3 zur teilisolierten Sprecherkabine für das Sendestudio. Damit wir auch in Zeiten mit Corona ein Senden zu zweit oder zu dritt sicherstellen können. Und um unsere ModeratorInnen größtmöglich zu schützen. Deswegen 10 für Z. Spenden gerne auf das Konto mit der IBAN DE 97760501010005494999 34. In der Wiederholung DE 97760501010005494999 34. Oder ihr guckt unter radio-z.net. Z sagt Danke für 10 für Z.
10 für Z.
Ihr hört Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z in der Dezemberausgabe. Unterwegs bei Orca Brau am Steinacher Kreuz in Nürnberg mit Brauer Felix im Gespräch.
Also Nachreifung haben wir eigentlich bei unseren Bieren, die wir jetzt hier hauptsächlich auf der neuen Brauanlage machen, auch in unseren Tanks hier eigentlich nicht mehr. Die Biere sind halt eigentlich im Tank auch karbonisiert, also sind alles Drucktanks. Genau, die wilde Seite, die saure Seite, da arbeitet man mit drucklosen Tanks und da haben wir auch einen anderen Abfüller. Da ist dann schon nochmal so, dass man da auch nochmal mit einer Flaschengärung arbeitet. Also, und dann muss das Bier auf jeden Fall auch nochmal ja, 2 Wochen, aber auch mal 2 Monate vielleicht nachreifen in der Flasche. Genau, aber die Biere, die wir eigentlich abfüllen, bei uns jetzt über unseren neuen Füller auch, die sind eigentlich sofort trinkfertig. Im besten Fall. Und das machen wir dann. Manchmal kommen wir auch mal ohne Kronkorken raus und dann kann man auch gleich mal eins vom Band nehmen und trinken. Das ist dann auch schön. Also normalerweise ist das tatsächlich die Richtung, wie wir starten. Also wir etikettieren vor der Füllung. Wir haben eben so Selbstklebeetiketten, die aber auch sehr, sehr einfach von der Flasche wieder runtergehen. Und die machst du eigentlich halt vor der Füllung drauf. Ist dann schon so, dass die Etiketten auch nass sind, aber die trocknen dann wieder. Und wenn du es halt im Nachhinein machen würdest, würde das Etikett halt einfach nicht mehr richtig halten. Genau. Und Nassleim, also so Leimetiketten, das machen sehr viele Brauereien eigentlich. Ist auch eine Möglichkeit, aber genau, wir haben uns jetzt dafür entschieden. Und normalerweise eben leere Flasche wird etikettiert, geht dann in den Füller rein, wird gefüllt, wird verkorkt und kommt am Ende wieder raus. Genau. Auch natürlich für mich und auch für die Herren und Damen, die hier arbeiten, angenehmer halt auch. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Wir haben dann teilweise halt einen ganzen Tag irgendwie 40, 50 Kisten etikettiert nach der Abfüllung früher. Das war halt einfach nicht mehr möglich. Also man, irgendwann muss man halt auch für sich entscheiden, wie sehr will man sowas als vielleicht, ja, lustiges Hobbyprojekt machen oder wie sehr möchte man vielleicht doch auch ein kleines Unternehmen aufbauen, was halt halbwegs funktioniert und 2-3 Leute angestellt hat. Und da muss man halt irgendwann mal schauen, dass man in Technik investiert. So, ich helfe mal hier kurz mit. Kinder. Tanks sind von der Firma aus Italien. Super tolle Firma, auch guter Kontakt. Und eben, die haben also wir wissen jetzt nicht so genau, wie viele Liter da jetzt gerade in so einem Tank drin sind. Schon ungefähr, ne? Aber nicht ganz genau. Und dafür haben wir dieses Metermaß eigentlich, was so hoch geht bis, ich weiß gar nicht, was da oben, 4 Meter oder irgendwie so. Und das schließt man quasi bei der Abfüllung an den Tank an. Und dann steigt, es so ein Steigrohr drin und dann steigt eben das Bier auf eine bestimmte Meteranzahl. Da steht dann zum Beispiel 1,40 Meter. Das heißt jetzt aber nicht, dass es irgendwie, keine Ahnung, 140 Liter sind oder 1400 Liter, sondern da gibt es so eine Umrechnungstabelle halt. Und da sehe ich dann, aha, 140 Zentimeter ist bei dem 1000 Liter Tank 750 Liter als Beispiel. Und aber 140 Liter beim, also genau das Gleiche kann ich eben auch an den 2000 Liter Tank anschließen, hat aber dann andere Füllmenge halt. Ne? Das ist halt so, genau. Und so haben die halt quasi, weil die ja unterschiedliche Dicke haben, die Tanks, der kleine und der große, und eine unterschiedliche Größe, so haben die halt ihre Tabelle dann noch dabei, wo ich dann immer nachgucken kann, wie viel halt drin ist. Ist eigentlich ganz cool, aber so auch ein bisschen. War ein bisschen seltsam am Anfang, aber wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist es eigentlich total super.
Wie macht man die eigentlich sauber, die Tanks?
Im Endeffekt läuft das eigentlich relativ einfach, in Anführungszeichen. Wir haben eine Pumpe und schließen Schläuche an und man sieht an der Seite, es geht so ein Rohr hoch, das ist zum einen für CO2, aber es ist auch quasi eine Art Reinigungsrohr. Also man spritzt den Tank aus, wenn er leer ist, probiert dann natürlich schon mal die gröbsten Reste rauszubekommen, da ist ja Hopfen drin und Hefe und alles Mögliche. Also es sieht tatsächlich manchmal sehr wüst aus, wo man sich auch wirklich denkt, wie kriege ich denn den jemals wieder sauber? Und dann hat man aber halt natürlich verschiedenste Reinigungsmittel und auch Reinigungsarten und Vorgaben, Zeit, Temperatur, wir arbeiten mit Lauge, mit Säure, also da brauchst du schon richtige Mittel, um das wieder auch richtig sauber zu bekommen. Und die legst du eigentlich in dem Tank jetzt, also so machen wir es, wir legen die in dem Tank vor, in einem bestimmten Mengenverhältnis und lassen dann quasi zum Beispiel die Lauge im Kreislauf über 20 Minuten, eine halbe Stunde laufen und dann machst du so ungefähr den Deckel wieder auf und auf einmal ist alles sauber. Also so ungefähr halt. Ne? Und da ist so eine Sprühkugel eben oben am Ende von diesem Rohr im Tank und die verteilt dann durch den Druck dann auch alles an die Seitenwände und man hat dann natürlich die einzelnen Ventile noch und die Hähne, die man dann auch händisch noch reinigt oder auch mal abschraubt und nochmal einlegt und so weiter. Und dann hat man Desinfektionsmittel drin und dann ist es eigentlich absolut rein und das ist tatsächlich so mit eines der wichtigsten Geschichten, ganz klar beim Bier. Bier ist einfach immer relativ anfällig. Und deswegen muss man da immer schon gucken, dass deine Schläuche und alles, was eigentlich so in diesem Kaltbereich ist, also alles, was nach dem Kochen, sobald die Würze runtergekühlt wird, ist es recht empfindlich. Sobald die Hefe eigentlich losgeht, ist man schon so ein bisschen wieder auf einer sicheren Seite, dann entsteht der Alkohol. Und umso mehr Alkohol eigentlich auch, ne, umso, ich sag mal, haltbarer in Anführungszeichen ist ein Bier. Was jetzt auch nicht so ganz so stimmt, aber im Endeffekt ist es dann eigentlich ganz gut. Und Genau.
Es steht ja nichts außen auf den Tanks drauf, aber du weißt jetzt automatisch, was wo drin ist. Hast alles noch im Kopf, weil es so wenig Tanks sind? Oder hast du auch schon mal gesagt, oh nee, das ist da, Moment, ich probiere.
Ja, kam alles schon ein bisschen vor, ja. Bisher wissen wir noch, wo alles drin ist. Wir haben natürlich auch einen Plan, nicht nur im Kopf, sondern auch nochmal am Rechner sozusagen. Haben uns noch nicht ganz dafür entschieden, wie wir die Tanks noch kennzeichnen. Es wird dann hier aber auch nochmal eine Tafel geben, wo dann nochmal alles aufgezeichnet ist, dass man weiß, okay, in Tank 3, da steht dann noch die Nummer 3 auch drauf, ist dann gerade das Landbier drin. Es ist schon aber so im Moment, also wir haben jetzt hier diese 7 Tanks stehen, dass wir auch wissen, wo was drin ist. Ja, dafür beschäftigt man sich einfach tagtäglich zu sehr damit, dass man sowas verwechselt oder vergessen würde. Aber manchmal, ja, was war denn da jetzt nochmal drin? Das kann schon mal vorkommen. Aber es fällt einem dann schon schnell wieder ein. Das geht noch. Und im Endeffekt, man begleitet so, das ist so, finde ich, auch immer so ein bisschen so dieser Weg, man begleitet dieses Bier, wir denken uns das ja aus, wir denken uns das Rezept aus und dann wird es gebraut und dann probiert man es immer mal wieder nach der Gärung, in der Lagerung und begleitet es bis zur Abfüllung und dann füllt man es ab und so und dann etikettiert man es und dann ist es eigentlich erst fertig. Und das sind dann meistens 6 Wochen irgendwie oder so. Und der Moment, wenn dann der Tank leer ist und das Bier abgefüllt ist in den Etiketten, in der Kiste irgendwie, das ist immer auch so ein, ja, so eine, wie so eine Geburt. Also so im, ja, das ist einfach, das ist auch so ein Abschluss dann. Also dann ist es fertig und dann ist bei mir auch so ein bisschen, dann beschäftige ich mich nicht mehr so sehr damit eigentlich. Also ich hab's dann, ich verkauf's natürlich, ne, und ich probiere es regelmäßig, was wir da so brauen, natürlich auch. Aber dann geht es halt schon wieder los in das neue Rezept oder in das neue Bier, was wir dann wieder brauen. Und so hat man jetzt hier 7 Tanks und das geht schon alles so in seinen Kopf irgendwie hoch und runter. Aber es ist überschaubar und es macht auch Spaß. Und das ist eigentlich für uns das Schöne, das mögen wir alle sehr gerne, diese Vielfalt und diese Ausprobieren und immer wieder halt neue Sorten zu haben. Und braucht man nichts irgendwie draufschreiben, was da drin ist, das wissen wir schon alles.
Ist das der Heißwassertank?
Genau, ja, das ist der Heißwassertank, der größte Tank hier in der Brauerei. Der ist etwas überdimensioniert tatsächlich, der hat jetzt 3000 Liter Fassungsvermögen. Der ist auch schon so gebaut, dass wir hier unsere Brauerei schon mal ein bisschen auch wieder ausbauen könnten. Und er würde halt immer noch ausreichend sein dafür halt.
Das war sie schon, die Dezember-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. Zu Besuch bei Orca Brau in Nürnberg am Steinacher Kreuz, im Internet zu finden unter www.orcabrau.de. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an Felix, der sich so viel Zeit genommen hat für das Interview und die Führung durch die Brauerei. Und wenn ihr zur virtuellen Brauereieröffnung von Orca Brau in Nürnberg dabei sein wollt, an diesem Samstag, den 5. Dezember, ist es soweit, live das Ganze ab 19 Uhr. Mehr Infos unter orcabrau.de. Und auch in dieser zweiten Stunde stammte die Musik aus der aktuellen Straßenkreuzer-CD. Diese Sendung nachhören könnt ihr eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net. Und danach findet ihr sie unter lostandfound.radio-z.net als permanent Podcast. Die nächste Lost and Found Ausgabe gibt es im Jahr 2021 in der Nacht von Mittwoch, den 6. auf Donnerstag, den 7. Januar. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche eine angenehme Nacht. Am Mikrofon und Technik Chris.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 45 00 60. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.